und Lösegeld wird dann fällig. Offenbar steckt dahinter häufig Russland. Die Nachrichten jetzt mit Kerstin Reitsch.
Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem Lagebericht hervor, den Bundesinnenminister Dobrindt heute in Berlin vorgestellt hat. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Es sind vor allem zwei Arten der Cyberangriffe, die das Bundeskriminalamt beschäftigen. Zum einen Attacken, die die Internetseiten deutscher Firmen und Behörden lahmlegen. Diese Attacken kommen häufig aus Russland. Und zum anderen Angriffe mit einer sogenannten Ransomware, also einer Schadsoftware, mit der Kriminelle Daten kopieren und verschlüsseln, um anschließend Lösegeld zu erpressen. 950 Unternehmen haben deswegen im vergangenen Jahr Anzeige erstattet. Das BKA bezeichnet die Bedrohungslage als anhaltend hoch, verweist aber auch auf Ermittlungserfolge. Allerdings steigt die Gefahr durch künstliche Intelligenz, weil dann zum Beispiel zeitgleich massenweise Attacken ausgeführt werden könnten.
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat im vergangenen Jahr wieder einen Anstieg von Diskriminierungen verzeichnet. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, den die Bundesbeauftragte Attermann heute vorgestellt hat. Demnach sind der Antidiskriminierungsstelle mehr als 11.400 Fälle gemeldet worden, so viele wie nie zuvor. In fast der Hälfte der Fälle geht es laut dem Bericht um rassistische Diskriminierung. Es folgen Benachteiligungen aufgrund von Behinderung und aufgrund des Geschlechts. Besonders betroffen seien Frauen. Sie würden Diskriminierung hauptsächlich am Arbeitsplatz oder bei der Jobsuche erfahren. Junge Frauen würden bereits im Bewerbungsverfahren aussortiert, weil sie möglicherweise Kinder bekommen könnten. Die Regierung in den Niederlanden steht vor dem Aus. Der Rechtspopulist Wilders teilte mit, dass seine Freiheitspartei PVV die Viererkoalition verlässt. Er begründete das damit, dass die anderen Parteien die Asylpläne der PVV nicht unterstützten. Wilders hatte in der vorigen Woche die Koalitionspartner aufgefordert, einen 10-Punkte-Plan zu unterzeichnen. Er sieht unter anderem vor, die Grenze von der Armee bewachen zu lassen und alle Asylsuchenden abzuweisen. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor rund 9 Monaten die Regierungsgeschäfte übernommen. Es war erst zustande gekommen, nachdem Wilders darauf verzichtet hatte, Ministerpräsident zu werden. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist mit 2 Verfassungsklagen gegen den Bundestag gescheitert. Dabei ging es um die Ausgestaltung des Bundeswahlrechts. Das BSW kritisierte unter anderem, dass bei einem knappen Unterschreiten der 5%-Hürde rechtliche Möglichkeiten fehlten, Einspruch einzulegen. Außerdem beklagte das BSW die Regeln zur Reihenfolge der Parteien auf den Stimmzetteln. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verwarf beide Klagen jetzt als unzulässig. Das BSW war bei der Bundestagswahl mit nur wenigen 1.000 Stimmen an der 5%-Hürde gescheitert. Der Berliner Senat will das Verfahren zur Genehmigung des Hochhausprojektes Urbane Mitte am Gleisdreieckpark an sich ziehen. Ein entsprechender Beschluss soll bei der heutigen Sitzung der Landesregierung gefasst werden. Begründet wird das nach RBB-Informationen mit der außerordentlichen stadtpolitischen Bedeutung. Christina Torge, RBB 24.
Es geht um 7 Hochhäuser, die seit Jahren neben dem Gleisdreieckpark geplant sind. Allerdings sollen darin keine Wohnungen entstehen, sondern Büro- und Gewerbeflächen. Auch deshalb kämpft eine Berliner Bürgerinitiative von Anbeginn gegen das Projekt. Und auch der Bezirk Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg sieht den Plan kritisch und hat ihn nicht genehmigt. Einen Teil der Planungen für das Projekt hatte der Senat dem Bezirk bereits entzogen. Nun will er auch den Rest an sich ziehen.
In Cottbus laufen die Vorbereitungen für die Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrollieren derzeit, ob der Sperrkreis um den Fundort geräumt ist, wie eine RBB-Reporterin berichtet. Etwa 1.800 Menschen mussten am Morgen ihre Wohnungen verlassen. Auch ein Hotel, eine Seniorenwohnanlage und eine Schule liegen im Sperrkreis. Der Hauptbahnhof ist seit dem Morgen gesperrt, auch der Bus- und Tramverkehr ist teilweise eingeschränkt. Die 250 Kilogramm schwere Bombe war in der vergangenen Woche auf dem Gelände des neuen Bahnwerks gefunden worden. Falls alles nach Plan läuft, könnte nach Angaben der Stadt die Sperrung am frühen Nachmittag aufgehoben werden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ist es den ganzen Tag über freundlich mit viel Sonne und lockeren Quellwolken, maximal 26 Grad. Aktuell in Berlin-Adlershof 20 und in Steglitz 22 Grad, in Stechlin 18 und in Senftenberg 23 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Stefan Oschwart für Sie im Studio. Schönen guten Tag. Gegen das Recht wurscht, das ist offenbar der Regierungskurs gerade. Zumindest auf Unionsseite scheint man sich da einig zu sein, dass man weiterhin an den Grenzen zurückweisen will. Das hat Bundesinnenminister Dobrindt, CSU, gleich nach dem Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts betont. Dieses hatte die Zurückweisung von drei Somaliern an der Grenze zwischen Polen und Deutschland für rechtswidrig erklärt. Später hat das auch Kanzleramtschef Thorsten Frey von der CDU nochmal bestätigt. Und heute hat sich auch Bundeskanzler Friedrich Merz dazu geäußert in einer Rede auf dem Kommunalkongress in Berlin.
Bis die Lage an den Außengrenzen mithilfe von neuen europäischen Regeln deutlich verbessert ist, werden wir die Kontrollen an den Binnengrenzen aufrechterhalten müssen. Wir haben gestern eine vorläufige Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin gesehen, die die Spielräume hier möglicherweise noch einmal etwas einengt. Aber die Spielräume sind nach wie vor da. Wir wissen, dass wir nach wie vor Zurückweisungen vornehmen können. Wir werden das selbstverständlich im Rahmen des bestehenden europäischen Rechts tun. Aber wir werden es tun, auch um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in unserem Lande zu schützen und die Städte und Gemeinden vor Überlastung zu bewahren. Dies ist eine Aufgabe, der wir uns unverändert stellen wollen.
Das sagte Bundeskanzler Merz heute. Also man hört es raus. Kein einfaches Urteil, das da gefallen ist gestern für die Bundesregierung. Aber Migranten sollen dennoch weiter zurückgewiesen werden an den Grenzen. Die niederländische Regierung, und damit schauen wir ins Ausland, ist nicht mal ein Jahr im Amt und doch schon wieder Geschichte. Geert Wilders hat angekündigt, dass seine Freiheitspartei PVV die Koalition verlässt. Ihm war die Asylpolitik nicht hart genug. Jetzt stehen den Niederlanden aller Voraussicht nach erneut Neuwahlen bevor. Die Hintergründe dazu von unserem Korrespondent in Den Haag, Ludger Katzmierzak.
Schuld am Scheitern der niederländischen Rechtsregierung sind die anderen, findet Geert Wilders. Er habe einen 10-Punkte-Plan zur Verschärfung der Migrationspolitik vorgelegt, aber die drei Koalitionspartner hätten sich geweigert, diesen Plan zu unterzeichnen und mitzutragen. Damit sei die Freiheitspartei PVV raus aus dem Kabinett, so Wilders. Ich bin für das strengste Asylgesetz angetreten, nicht für den Untergang der Niederlande. Unsere Verantwortung für dieses Kabinett hört deshalb in diesem Moment auf. In seinem 10-Punkte-Papier hatte Wilders gefordert, die Grenzen für Asylbewerber zu schließen, den Familiennachzug zu stoppen und alle syrischen Flüchtlinge zurück in ihre Heimat zu schicken. Die drei Koalitionspartner der PVV reagierten konsterniert. Gegen die Pläne sei an sich nichts einzuwenden, so die konservativ-liberale VVD, die Zentrumspartei NSC und die Bauernpartei. Unterschreiben wollten sie aber nichts. Ihr Argument, das stünde doch weitgehend schon alles in der Koalitionsvereinbarung, so VVD-Chefin Dilan Yeşilgöz. Wilders habe mit dem Austritt aus der Regierung sein eigenes Ego über die Interessen des Landes gestellt. Wenn du an einem Punkt, wo es eigentlich keine Uneinigkeit gibt, innerhalb einer Minute sagst, es ist vorbei, dann willst du einfach keine Verantwortung übernehmen. Die Bündnispartner schieben den schwarzen Peter zurück zu Wilders. Er habe mit Marjolein Faber eine Asylministerin ins Kabinett entsandt, die in dem Amt schlichtweg überfordert gewesen sei, so der Vorwurf. Von den angekündigten Maßnahmen in der Asyl- und Zuwanderungspolitik habe sie fast keine umgesetzt, so Yeşilgöz. Einige politische Beobachter in Den Haag hatten bei der Vereidigung des Kabinetts im Juli des vergangenen Jahres geunkt, dass diese Regierung das erste Jahr nicht überstehen werde. Sie sollten Recht behalten, wie so mancher Wähler auch. Ich finde es nicht so schlimm, dass Wilders aussteigt, aber es ist nicht gut, dass wir jetzt keine Regierung haben. Und es wird sehr schwierig, ein neues Kabinett zu bilden. Das ist eine großartige Neuigkeit. Das war doch wertlos von Anfang an. Nur Streit. Wissen Sie, Männer mittleren Alters, die polternd durchs Leben gehen, da habe ich nichts für übrig. Die PVV-Minister verlassen das Kabinett laut Wilders mit sofortiger Wirkung. Der Rest des Ministerrats will jetzt darüber beraten, wie es weitergeht. VVD, NSC und Bauernpartei könnten als Minderheitsregierung weitermachen. Wahrscheinlicher aber sind Neuwahlen.
sagt unser Korrespondent in Den Haag, Ludger Kacmierczak. In Polen ist der Präsident gewählt, doch der Machtkampf geht weiter. Nach dem knappen Wahlsieg des PiS-Kandidaten Karol Nawrocki verschärft sich der Konflikt sogar noch, der die proeuropäische Regierung von Premierminister Tusk seit ihrem Amtsantritt vor 1,5 Jahren begleitet. Tusk hat angekündigt, die Vertrauensfrage im Sejm zu stellen, also dem polnischen Parlament, und er hofft auf ein Zeichen der Geschlossenheit. Korrespondent Martin Adam aus Warschau über die Gemengelage in unserem Nachbarland.
In der Demokratie hört der Kampf nie auf, sagt Donald Tusk, der polnische Premierminister, am Montagabend. Und genau das lässt sich in der polnischen Politik gerade beobachten. Die Präsidentschaftswahl hat Warschau aufgerüttelt. Und jetzt versuchen alle politischen Akteure, ein wenig Raum gut zu machen. Donald Tusk will vor allem klarmachen, von aufgeben kann keine Rede sein. Als Premierminister der polnischen Regierung werde ich keinen Moment anhalten in meiner Arbeit und unserem gemeinsamen Kampf für das Polen, das wir uns damals an der Schwelle zur Unabhängigkeit erträumt haben. Frei, souverän, sicher und wohlhabend. Die Präsidentschaftswahlen haben daran nichts geändert und werden daran auch nichts ändern. Nur weiß auch Tusk, dass alle anderen wissen, dass der ab August neue Präsident Karol Nawrocki, genau wie Amtsinhaber Andrzej Duda, der rechtspopulistischen PiS nahesteht und vermutlich mit seinem Vetorecht die Regierung nach Kräften ausbremsen wird. Also braucht Tusk ein Signal der Geschlossenheit, nach innen und nach außen an die EU, die ihm nach seiner Wahl weit über 100 Milliarden Euro an damals gesperrten Fördermitteln freigegeben hatte, als Vertrauensvorschuss für anstehende Reformen, die jetzt kaum noch umsetzbar sein dürften. Das wird Einigkeit und Mut von der gesamten Koalition erfordern. Der erste Test dafür wird eine Vertrauensfrage sein, die ich demnächst an den Sejm stellen werde. Donald Tusk will nicht aufhören und setzt auf die Parlamentsmehrheit seiner Regierung. Nur hat er mit seiner Idee offenbar auch die eigenen Koalitionspartner überrumpelt und auch sie wollen den Moment nutzen und, so zum Beispiel Parlamentspräsident Szymon Hołownia, gern nochmal über den Koalitionsvertrag verhandeln. Und PiS-Chef Jarosław Kaczynski hat auch noch eine Idee. Vorgezogene Neuwahlen kämen auch für die PiS zu früh, aber einen Rücktritt von Donald Tusk sehe Kaczynski sicher gern. Also schlägt er eine Übergangsregierung vor. Wir brauchen eine ganz andere Lösung und schlagen deshalb eine technische Regierung vor. Eine Regierung, die überparteilich ist. Wenn eine solche Regierung nicht zustande kommt, erleben wir aller Wahrscheinlichkeit nach die Fortsetzung dieses Konflikts, der Polen zerstört. Eine Expertenregierung statt des Dauerkonflikts zwischen Tusks Bürgerkoalition und Kaczynskis PiS. Es ist ein vergiftetes Angebot, denn nicht nur, dass die PiS den Streit mit wilden Verschwörungsgeschichten nach Kräften anfeuert, schon im nächsten Satz macht Kaczynski klar, es geht vor allem darum, dass sie die nächste Wahl gewinnt. Bis dahin dürfte es noch dauern. Vorausgesetzt, die Regierungskoalition steht tatsächlich weiter hinter Donald Tusk.
Es ist also vieles offen in Polen nach der Präsidentenwahl. Aus Warschau berichtete Martin Adam. Bei den heftigen Überschwemmungen in Nigeria ist die Zahl der Opfer weiter gestiegen. Mittlerweile ist von mehr als 200 Toten die Rede und es besteht kaum noch Hoffnung, dass in der betroffenen Region Menschen lebend gefunden werden könnten. Über das tragische Ereignis berichtet Korrespondentin Karin Bentsch.
Frauen stehen weinend vor einer breiten Schneise aus Erde und Geröll. Sie haben Kinder, Ehemänner oder andere Familienmitglieder in den Wassermassen verloren. Die Zahl der Flutopfer ist auf mindestens 200 gestiegen in der Stadt Mokwa, im Zentrum des westafrikanischen Landes Nigeria. Heftige, plötzliche Regenfälle hatten die Überflutungen bereits vor Tagen ausgelöst. Mehr als 3000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzes. Viele Gebäude wurden einfach mitgerissen oder standen bis zum Dach unter Wasser. Zwei Straßen wurden weggespült, zwei Brücken sind eingestürzt. Die Rettungsmaßnahmen sind mittlerweile eingestellt worden, denn die Behörden gehen nicht mehr davon aus, dass es Überlebende gibt. Um den Ausbruch von Krankheiten zu verhindern, werden nun die Leichen geborgen, die unter den Trümmern liegen. Während der Regenzeit kommt es häufig zu Überschwemmungen in Nigeria. Die Gemeinden im Norden des Landes leiden besonders unter der lange anhaltenden Trockenheit, die durch den Klimawandel noch verschärft wird. Wenn es dann auf einmal stark regnet, kommt es zu schweren Überschwemmungen, bei denen im vergangenen Jahr über 1000 Menschen ums Leben gekommen sind.
Unsere Korrespondentin für die Region, Karin Bentsch, war das.
RBB 24 Inforadio Sport.
Der eine bestreitet morgen im Nations League Halbfinale sein 100. Länderspiel. Der andere hat schon doppelt so viele Partien für sein Land absolviert und denkt auch mit 40 Jahren nicht ans Aufhören. Aus München, Thomas Kattenbeck.
Zwei Spieler stehen im Vorfeld der Partie gegen Portugal so ein wenig im Mittelpunkt. Der deutsche Kapitän Joshua Kimmich und Portugals ewiger Superstar Cristiano Ronaldo. Kimmich steht mit seinen 30 Jahren vor dem 100. Länderspiel. Ronaldo mit 40 Länzen vor seinem 220. Spiel im Trikot der Portugiesen. Klar, dass der deutsche Kapitän da ein wenig aufschaut.
Gerade bei Cristiano Ronaldo sind das schon krasse Zahlen. Also vor allem, wenn man dann auch auf die Konstanz dann blickt. Er hat es einfach über 20 Jahre hinweg auf einem konstant sehr, sehr hohen Niveau hat er performt für sein Land. Das ist dann schon was Außergewöhnliches. Bei mir persönlich, wenn es dann die 100 sind, ist es schon was, auf das man sehr, sehr stolz ist. Und natürlich hat man immer im Kopf, einen Titel gewinnen zu wollen.
Und da bietet sich ja zumindest ein kleinerer mit der Nations League durchaus an. Kimmich betont aber auch, wie wichtig er und seine Teamkollegen die beiden anstehenden Spiele nehmen. Geht es doch gerade auch gegen europäische Topmannschaften. Sollte es morgen tatsächlich mit einem Sieg gegen Ronaldo und Portugal klappen, dann wartet ja der Sieger der Partie Frankreich-Spanien auf die deutsche Mannschaft.
Das Nations League Halbfinale Deutschland gegen Portugal morgen Abend ab 21 Uhr live und komplett zu hören hier bei uns im RBB 24 Inforadio im Rahmen des ARD Infoabends. Der erste FC Union, ganz anderes Thema, hat gestern zwei Transfers offiziell bestätigt. Lars Becker hat die Details.
Einer geht und einer kommt bzw. bleibt. Benedikt Hollerbach mit 9 Treffern, Top-Torjäger der Eisernen, wechselt zum Bundesliga-Konkurrenten Mainz 05, kann dort in der kommenden Saison international spielen in der Conference League. Hollerbachs erklärtes Ziel, das hat er ja sehr deutlich gesagt, ist die Nationalmannschaft. Mal gucken, ob er sich da nicht ein wenig überschätzt. Die Ablöse soll bei 10 bis 12 Millionen Euro liegen, die der erste FC Union damit einnimmt. Im Gegenzug zieht Union doch noch die Kaufoption für den aus Frankreich vom OSC Lille ausgeliehenen André Illich und verpflichtet den Stürmer fest. Illich war ja vom Verein eigentlich schon verabschiedet worden. Vermutlich hat Union jetzt A, die finanziellen Mittel und B, vermutlich auch nochmal nachverhandelt mit Lille. Jetzt ist man sich einig geworden, Illich bleibt also. Ursprünglich sollen es rund 5 Millionen Euro an Ablöse gewesen sein oder hätten es sein sollen, die im Vertrag standen. Die Zahlen hat Union wie immer nicht mitgeteilt. Damit kristallisiert sich die Angriffsbesetzung für die kommende Saison heraus. Illich, Neuzugang Oliver Berg, der kommt ablösefrei aus Bremen und Marin Ljubicic im Winter vom Linzer ASK aus Österreich verpflichtet. Möglicherweise wird auf der Hollerbach-Position noch nachgebessert, wobei Union mit Skarke und dem nach Leihe vom VfB Stuttgart ebenfalls fest verpflichteten Wu Yong Jong zwei ähnliche Spielertypen zur Verfügung stehen.
Vielen Dank, Lars Becker war das.
Werbung. Weißt, Karle, was Dinkel bedeutet?
Dinkel?
Dinkel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seitenbacher.
Kaffee oder Tee? Jeder Mensch ist anders. Aber eins steht fest. Bei uns finden Sie die Küchentrends, die in Ihr Leben passen.
Musterhausküchen gehören zum Leben. Jetzt Studio finden und Trends erleben. Musterhausküchen.de. Musterhausküchen.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg, heute freundlich, viel Sonne, lockere Quellwölkchen heute Nachmittag. Die Höchstwerte 23 bis 26 Grad und morgen geht's freundlich los und dann wird's aber ein bisschen ekliger. Regen gibt's, Gewitter auch, höchstens 25 bis 29 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
Auf der westlichen A10 Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest etwa 10 Minuten Stau an einer Baustelle. A11 Berlin Richtung Stettin. Zwischen Dreieck Barnim und Bernau Nord Stau nach einem Unfall, hier 20 Minuten plus. Stadtverkehr Cottbus. Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe sind die Straßen rund um den Hauptbahnhof gesperrt. Der Zugverkehr in Cottbus ist bis voraussichtlich 16 Uhr eingestellt. Als Ersatz fahren Busse nach Drebkau, Karlau und Fettschau. Stadtverkehr Berlin, 100 Stadtring Richtung Wedding. In Höhe Messedamm gab es einen Unfall, deshalb Stau ab Detmolder Straße. Stockender Verkehr in Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee, Wiesbier und Bornholmer Straße, in Neukölln auf der Hermannstraße in Richtung Hermannplatz und in Oberschöneweide und Köpenick auf den Umfahrungen für die Wuhlheidebrücke. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
12.20 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Für Sie weiter im Studio. Stefan Auschwart, guten Tag. Computer, das ist die Achillesferse von Wirtschaft und Gesellschaft auch bei uns. Und genau da setzen Cyberkriminelle an, und zwar immer öfter. Dahinter steckt häufig Russland. Milliardenverluste entstehen dadurch. Die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Bundesinnenminister Dobrindt machte dafür auch die zunehmenden Hacker-Attacken aus Russland verantwortlich. Bei der Vorstellung des Lageberichts für 2024 sagte der CSU-Politiker, allein die wirtschaftlichen Schäden hätten sich auf fast 180 Milliarden Euro belaufen. Zwar habe es auch größere Ermittlungserfolge gegeben, aber gerade die künstliche Intelligenz bietet Angreifern immer mehr Möglichkeiten. Bei den meisten Cyberangriffen werden Computer von Angreifern verschlüsselt und erst gegen Lösegeld wieder freigegeben. Die Zahl derjenigen, die bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundesrats suchen, hat einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, den die zuständige Bundesbeauftragte Attermann heute vorgelegt hat. Aus dem Hauptstadtstudio Nicole Markwald.
11.405 Menschen haben sich im vergangenen Jahr bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gemeldet. Ein deutlicher Anstieg. Verglichen mit 2019 hat sich die Zahl mehr als verdoppelt. Laut Ferda Attermann, unabhängige Beauftragte des Bundes, ist Diskriminierung ein wachsendes Problem in Deutschland. Rassistische Diskriminierung führt die Statistik mit 43% weiterhin an. Gefolgt von Benachteiligungen aufgrund von Krankheit oder Behinderung und Geschlecht. Die meisten Ratsuchenden erfahren Diskriminierung im Job. Auch wurden unter anderem 348 Fälle sexueller Belästigung am Arbeitsplatz gemeldet. Eine neue Höchstmarke.
Die Regierung in den Niederlanden steht vor dem Aus. Der Rechtspopulist Wilders teilte mit, dass seine Freiheitspartei PVV die Viererkoalition verlässt. Er begründete das damit, dass die anderen Parteien die Asylpläne der PVV nicht unterstützten. Wilders hat in der vorigen Woche die Koalitionspartner aufgefordert, einen 10-Punkte-Plan zu unterzeichnen. Er sieht unter anderem vor, die Grenze von der Armee bewachen zu lassen und alle Asylsuchenden abzuweisen. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor rund 9 Monaten die Regierungsgeschäfte übernommen. Der Potsdamer Uni-Präsident Günther sieht in der geplanten Investition des Softwareunternehmers Plattner ein gutes Beispiel für eine funktionierende öffentlich-private Partnerschaft. Im RBB 24 Inforadio sagte Günther, die Millioneninvestition sei nicht nur wichtig für die Uni Potsdam, sondern für die deutsche Wissenschaftslandschaft insgesamt. Werner Schoninger, RBB 24.
Günther sieht vor allem Chancen für den Bereich künstliche Intelligenz. Dafür soll in den nächsten 10 Jahren eigens ein neuer Campus auf dem Brauhausberg in Potsdam entstehen. Bis zu 6.000 angehende Software-Spezialisten könnten dort künftig studieren. Außerdem soll der Standort des Hasso-Plattner-Instituts in Griebnitzsee erweitert werden. Erfreut zeigte sich auch Brandenburgs Wissenschaftsministerin Schüle. Die Gesellschaft brauche Spitzenforschung, um die Zukunft zu bewältigen, sagte die SPD-Politikerin RBB 24 Brandenburg aktuell. Das werde mit der Investition vorangetrieben.
Der Berliner Senat will das Hochhausprojekt am Gleis-Dreieck-Park in Kreuzberg an sich ziehen. Das soll nach RBB-Informationen bei der heutigen Sitzung der Landesregierung beschlossen werden. Einen Teil der Planungen für das Projekt hat der Senat dem Bezirk bereits entzogen. Jetzt will er auch den Rest übernehmen. Zur Begründung heißt es, das Vorhaben habe eine außerordentliche stadtpolitische Bedeutung. Seit Jahren sind neben dem Gleis-Dreieck-Park unter dem Namen Urbane Mitte 7 Hochhäuser als reine Büro- und Geschäftsgebäude geplant. Eine Bürgerinitiative kämpft gegen das Vorhaben. Auch der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sieht das kritisch. Wer günstig Urlaub in Europa machen will, sollte nach Albanien, Nordmazedonien oder Bulgarien fahren. Wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat, liegen die Kosten für Hotels und Gaststätten dort gut 50% unter den deutschen Preisen. Portugal ist demnach 35% günstiger als Deutschland, die Türkei 31%. Besonders teuer ist das Übernachten und Essen gehen. Laut Statistischem Bundesamt dagegen in der Schweiz, wo das 52% mehr kostet als in Deutschland. Knapp dahinter folgen Island, Dänemark und Norwegen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ist es den ganzen Tag über freundlich mit viel Sonne und lockeren Quellwolken bei 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Pankow 20 und in Steglitz 22 Grad, in Küritz 18 und in Rüdersdorf 24 Grad. Morgen zunächst freundlich, im Verlauf dickere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter bei 25 bis 29 Grad. Die Zeit 12.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Stefan Oschwart im Studio. Guten Tag. Immer wieder gibt es in Brandenburg Übergriffe von Wölfen auf Nutztiere. Und nicht immer ist es einfach nur der höhere Zaun oder der Herdenschutzhund, der dagegen hilft. Ricardo Wittig und Fred Pilanski haben eine Schäferfamilie in der Uckermark kennengelernt, die im letzten Jahr besonders stark betroffen war. Die RBB-Reporter haben die Familie mehr als ein Jahr lang begleitet.
Ah, Shida, du atmest, ne? Ja. Okay. Hier, leck mal die Nase. Ja, schön lecken. Ja.
Los. Schäferin Julia Kart sammelt neugeborene kleine Lämmer von der Weide ein und läuft mit ihnen und dem Muttertier zu einem Transporter. Mutterschafe und Lämmer kommen erst einmal in den sicheren Stall bei Angermünde, wo Julias Vater Jens Kart alles vorbereitet hat.
Die Lammzeit ist eigentlich mit Abstand die arbeitsintensivste Zeit in der Schäferei, wenn man viel Lämmer produzieren will. Aber es ist auch eine schöne Zeit.
Noch ein Jahr zuvor wollte Jens Kart alles hinschmeißen. Seine Lehrschäferei, die er in der sechsten Generation führt. März 2024. Ein Polizeihubschrauber kreist über einem Gelände nahe der Bahnstrecke Berlin-Stralsund. Zuvor hatten Wölfe eine von Jens Karts Schafherden aus der Umzäunung gejagt und auf die Gleise getrieben. Am Ende waren 16 Schafe totgebissen, vom Zug überfahren oder mussten von ihrem Leiden erlöst werden.
Man hat geschafft, jetzt die letzten 30 Jahre erfolgreich die Schafe zu bewirtschaften, aber jetzt kommen neue Situationen, wo man immer sagt, na dann eben nicht mehr.
Monate später kommen Julia und Jens Kart auf eine Winterkoppel und sehen ein totes Schaf auf dem plattgedrückten Weidezaun liegen. Andere schleppen sich mit schlimmen Verletzungen über die Weide.
Na komm, habt mal die ganz ruhig.
Ich liebe ja meinen Beruf, aber es sind so Momente, die machen einen unheimlich traurig. Traurig, verzweifelt. Was das für Schmerzen sein muss, das kann man sich ja nicht vorstellen. Jetzt heißt es, Tiere einfangen und versuchen. Ich glaube nicht, dass wir die noch behandeln können, wenn die Bauchdecke offen ist.
Jens Kart versucht über eine Hotline des Landesumweltamts einen Rissgutachter oder einen Tierarzt zu bekommen, der die schwer verletzten Schafe von ihrem Leid erlösen darf. Vergeblich. Ihm selbst ist das auf der Weide verboten. Er muss sie erst auf den Hänger bekommen und in den heimischen Stall transportieren. Eine Quälerei.
Ja, ich weiß, tut dir weh. Komm, noch nicht. Wir stehen jetzt in Zeitdruck, in Termindruck. Wir müssen jetzt agieren, reagieren. Und da hilft uns kein Mensch dabei. Wird auch nicht bezahlt. Die Tiere werden ersetzt, aber nicht die Arbeit, der Mehraufwand. Nee, ist nicht. Und das ärgert mich schon, ne?
Und dennoch werden sich Jens Kart und seine Tochter Julia in den kommenden Wochen auf den Weg machen und das Gespräch suchen. Mit Menschen aus Politik, Wissenschaft und Naturschutz. Darüber, wie die Herden besser geschützt werden können, aber auch darüber, wie und wo die Wölfe eigentlich leben in der Region. Als die Landrätin der Uckermark Anfang des Jahres zu einem sogenannten Wolfshearing lädt, sind Julia und Jens Kart dabei. Jens Kart darf über seine Sorgen sprechen und fühlt sich gehört.
Wenn Wölfe bei und nach erfolgreichen Übergriffen nicht schnell genug abgeschreckt werden, werden sie schnell zu Wiederholungstätern.
Besonders neugierig sind die Anwesenden auf Gregor Bayer, den neuen Staatssekretär im Landesagrarministerium. Bayer kündigt auf der Veranstaltung einen aggressiveren Kurs gegenüber den bis dahin streng geschützten Tieren an.
Und ich kann ankündigen, wir haben den festen Willen, das zu tun, was im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist, nämlich entgegen der Situation, die wir heute haben, in ein aktives Bestandsmanagement der Wölfe einzusteigen. Das ist ganz einfach. Wer Wölfe haben will, muss ab und zu welche totschießen. Und genau dahin werden wir kommen. Vielen herzlichen Dank.
Das klingt erst einmal gut in den Ohren der Nutztierhalter im Saal. Aber Jens Kahrt sucht auch anderswo nach Antworten. Im Wildpark Schorfheide in Groß-Schönebeck trifft er Imke Heiter, die dort ein Informationszentrum aufgebaut hat und seit Jahrzehnten Wölfe im Gehege hält.
I love. Sind zwei hier drin, Eila von Maya, beide sieben. Da hinten ist er. Wölfchen.
Imke Heiter hat sich lange mit dem Sozialverhalten von Wölfen beschäftigt. Pauschale Abschussquoten, meint sie, könnten die Lage für Schäfer sogar noch gefährlicher machen als zuvor. Besonders, wenn Jäger einen Leitwolf erwischen.
Und wenn du eben kein erfahrenes Leittier mehr hast, der weiß, wie man Wildtiere reißt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die dann noch eher an Haustiere gehen. So ein Leitwolf ist ja oft der älteste, also ist nicht der mit der größten Klappe und den dicksten Muskeln, sondern in der Regel sind die erfahrensten Tiere, genau, in so einem Rudel.
Die erfolgreiche
und genau, und die einfach auch wissen, wie der Hase läuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn man die rausnimmt, also die wissen, wie es geht, dann braucht man sich ja nicht wundern, wenn die anderen das dann nicht können. Ne?
Also, oder was Neues erlernen, was uns vielleicht auch nicht passt.
Genau so. Ne?
Moin,
Bild. Hallo.
Jens Kahrt, genau. Da hat man erstmal ein Bild dazu. Herzlich willkommen.
Herrlicher Morgen.
Wetter habe ich bestellt.
Jens Kahrt hat sich auch mit dem Wolfsforscher Heiner Schumann verabredet, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Thünen-Institut für Waldökologie in Eberswalde. Schumann ist kein Wolfsromantiker. Es gäbe inzwischen Wölfe, die könnten mannshohe Zäune überspringen.
Ohne Problem. Aber erstens will niemand so eine Zäune und zweitens sind die auch nicht nötig. Wenn ein Wolf sowas macht, dann muss er totgeschossen werden. Aber dann muss man ihn auch kriegen. Das ist nicht die Regel. Wenn jeder Wolf so hoch springen würde, dann hätten wir keine Tierhaltung mehr. Das ist so.
Jens Kahrt fragt sich, ob seine Weidezäune überhaupt noch zum Schutz vor Wölfen taugen. Im Februar läuft er mit Zollstock und Spannungsmesser eine Koppel ab. Zuvor hatte es geschneit.
Noch fließt der Strom, aber wir haben die Befürchtung, wenn jetzt die Nächte noch kälter werden und der Boden gefriert, dass dann der Stromkreislauf nicht mehr gegeben ist.
Seinen stromgeladenen 90 cm Zaun hat Jens Kahrt vor 5 Jahren vom Land Brandenburg als Investition in den Herdenschutz gefördert bekommen. Ganz offensichtlich reicht er heute nicht mehr aus.
Das ist mir auch wichtig, dass man im Vorfeld spricht, welche Zaunsysteme eignen sich, welche nicht. Ne? Nicht einfach jetzt.
Mit Heiner Schumann will er über eine Idee sprechen. Ob man vielleicht neuralgische Punkte auf der Koppel findet, wo sich der zusätzliche Einsatz einer Überwachungskamera lohnt.
Also man kann sich das Geld oder den Aufwand oder was auch immer für die Kamera sparen und sagen, ja, selbst wenn wir es nicht wissen. Und selbst wenn die Kamera dreimal da und dreimal da anzeigt. Aber ja, Wölfe sind da. Und die sind überall und jederzeit da, egal wo und egal zu welcher Uhrzeit, in ganz Deutschland ist jederzeit mit dem Wolf zu rechnen.
Anfang April fährt ein Geländewagen mit Anhänger den steilen Oderdeich bei Lunow herunter. Normalerweise ist das verboten, heute gibt es eine Ausnahme. Auf der Pritsche und im Hänger des Geländewagens liegt Material für einen neuartigen Weidezaun. Die Verwaltung des Nationalparks Unteres Odertal hat ihn angeschafft. Leichter aufzustellen und sicherer gegen Wölfe soll er sein. Jens Kahrt darf ihn mit seinen Kollegen ausprobieren.
Also ich will nicht gleich hochloben, aber macht erstmal einen guten Eindruck.
Ein paar Tage später stürmen die ersten Schafe von einem Fahrzeughänger aus auf die neu eingezäunte Weide. 4 Wolfsrisse gab es allein hier im letzten Jahr. Während Kahrts Kollegen an anderen Orten Herdenschutzhunde einsetzen, kommt das für Jens Kahrt hier nicht in Frage. Nicht am vielbefahrenen Oder-Neiße-Radweg, wo auch viele Touristen mit Hunden unterwegs sind.
Das ist eben dieser Spagat zwischen Landwirtschaft und Tourismus, ne, der hier stattfindet. Und letztendlich sind richtig gute Herdenschutzhunde auch nicht zu unterschätzen. Sie können aggressiv sein. Nicht jeder kann mit Herdenschutzhunden umgehen. Ne, und da entsprechend auch Personal zu haben wir nicht.
Anfang Mai läuft Jens Kahrt über seine Koppel. Noch sind viele Fragen ungelöst. Ob es vom Land noch Geld für einen neuen Zaun gibt, ob der inzwischen reduzierte Schutzstatus für den Wolf tatsächlich eine Wirkung hat.
Und eigentlich kann man sagen, wir haben uns auf den Weg gemacht, um einen neuen Weg oder einen Weg zu finden, wie es weitergeht. Wenn ich mich gerade hier so laufen sehe, ich sehe erstmal nichts am Horizont, aber in der Hoffnung, hinterm Horizont geht's weiter.
Seinen Betrieb aufgeben will er vorerst nicht mehr.
Fred Pilanski und Ricardo Wittig waren unsere Reporter. Wölfe, Wut und Weidezäune, so heißt die längere Fernsehreportage dazu. Die können Sie heute Abend um 20.15 Uhr im RBB sehen.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
In den Zollstreit zwischen USA und China kommt keine Ruhe. Zwar hatten die beiden größten Volkswirtschaften der Welt vor 3 Wochen in Genf eine Zollpause vereinbart, doch die Atempause währte nur kurz. Beide Seiten werfen sich bereits gegenseitig vor, gegen die Vereinbarung verstoßen zu haben. Und ob es je zu einer dauerhaften Lösung kommt, steht in den Sternen. Eva Lambi-Schmidt, ARD-Korrespondentin in Shanghai, fasst die aktuelle Lage zusammen.
Eigentlich sollte die vereinbarte Zollpause von 3 Monaten den USA und China Zeit geben, mehr miteinander zu sprechen und eine langfristige Lösung zu finden.
The relationship is very, very good. I'll speak to President Xi maybe at the end of the week.
So stellte US-Präsident Donald Trump nach dem Abkommen wiederholt in Aussicht, alsbald mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping persönlich zu sprechen. Doch die chinesische Seite hat bislang ein solches Gespräch nicht bestätigt.
I would say that they are a bit stalled.
Die Gespräche mit China seien ins Stocken geraten, sagte US-Finanzminister Scott Bessent vor ein paar Tagen in einem Interview mit dem US-amerikanischen Sender Fox News. Er zeigte sich optimistisch, in den nächsten paar Wochen mehr Gespräche mit China zu haben. Woher dieser Optimismus kommt, ist allerdings fraglich. Denn die chinesische Staats- und Parteiführung ist verärgert. Sie macht dies in den vergangenen 2 Wochen regelmäßig durch offizielle Statements deutlich. Nachdem China und die USA das Zollabkommen vor 3 Wochen in der Schweiz geschlossen hatten, kam rasch neuer Ärger. Die USA warnten andere Länder davor, KI-Chips des chinesischen umstrittenen Tech-Konzerns Huawei zu kaufen. China drohte mit Gegenmaßnahmen. Später kündigten die USA an, chinesischen Studierenden die Visa zu entziehen. Außerdem verbieten die USA den Export von zentraler Chipsoftware nach China, was Chinas Entwicklung von hochleistungsfähigen Mikrochips noch weiter zurückwerfen dürfte. Die Situation scheint verfahren. Das Zollabkommen zwischen den USA und China wackelt, denn beide Länder werfen sich nun gegenseitig vor, gegen das Abkommen verstoßen zu haben. Woran Donald Trump seinen Vorwurf festmacht, führte er in seinem Post auf seiner Online-Plattform Truth Social nicht aus. Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer warf der chinesischen Seite konkret vor, bei Ausfuhrgenehmigungen für seltene Erden zu bremsen. China weist die Anschuldigungen als faktenlos zurück, so Nachrichtensprecher Zhang Zhonglu im chinesischen Staatsfernsehen CCTV. Er verweist im Gegenzug auf die US-Maßnahmen gegen China, welche nach dem Abkommen verhängt wurden. Wie geht es nun weiter? Nach den jüngsten Anschuldigungen kamen aus dem Weißen Haus wieder weichere Töne. US-Präsident Donald Trump wiederholt, mit Xi sprechen zu wollen. Doch wann und ob dies überhaupt zustande kommt, ist nach wie vor unklar. Aus Peking gab es dazu keinen Kommentar, keine Bestätigung. Grundsätzlich gilt es als eher unwahrscheinlich, dass Xi unter diesen Umständen bereit zu einem persönlichen Gespräch ist.
Aus Shanghai war das der Bericht von Eva Lambi-Schmidt. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Gute Nachricht, freundlich ist es heute Nachmittag mit viel Sonne, paar lockere Quellwölkchen und warm ist es auch. 23 bis 26 Grad. Im Moment haben wir zwischen 20 Grad in Berlin-Kreuzberg und Rüdersdorf 24 Grad. Morgen geht's freundlich los, dann wird's ein bisschen ungemütlicher, viele Wolken und auch ein bisschen Regen, zum Teil auch Gewitter, höchstens 25 bis 29 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
Auf der westlichen A10 Richtung Dreikafelland zwischen Großkreuz und Leest etwa 10 Minuten Stau an einer Baustelle. A11 Berlin Richtung Stettin zwischen Dreieck-Barnim und Bernau Nord Stau nach einem Unfall, 20 Minuten Verzögerung. Stadtverkehr Cottbus. Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe sind die Straßen rund um den Hauptbahnhof gesperrt. Der Zugverkehr in Cottbus ist voraussichtlich bis 16 Uhr eingestellt. Als Ersatz fahren Busse nach Drebkau, Karlau und Fettschau. Stadtverkehr Berlin. Geduld brauchen Sie auf der A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Kaiserdamm. Stockender Verkehr in Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee, Wiesbjörn-Bornholmer Straße, Innerkörn auf der Hermannstraße in Richtung Hermannplatz und in Oberschöneweide und Köpenick auf den Umfahrungen für die Wuhlheidebrücke. Gesundbrunnen. Die Prinzenallee ist zwischen Soldinerstraße und Wollangstraße nach einem Unfall in Richtung Pankow gesperrt. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB24 Inforadio App.
12.40 Uhr wird es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Stefan Aschardt. Guten Tag. Wenn die Daten blockiert sind, nichts mehr geht, bis Geld fließt, das ist die Masche von Cyberkriminellen und die schlagen immer öfter in Deutschland zu. Dahinter steckt häufig Russland. Die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem Lagebericht hervor, den Bundesinnenminister Dobrindt heute in Berlin vorgestellt hat. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Es sind vor allem zwei Arten der Cyberangriffe, die das Bundeskriminalamt beschäftigen. Zum einen Attacken, die die Internetseiten deutscher Firmen und Behörden lahmlegen. Diese Attacken kommen häufig aus Russland. Und zum anderen Angriffe mit einer sogenannten Ransomware, also einer Schadsoftware, mit der Kriminelle Daten kopieren und verschlüsseln, um anschließend Lösegeld zu erpressen. 950 Unternehmen haben deswegen im vergangenen Jahr Anzeige erstattet. Das BKA bezeichnet die Bedrohungslage als anhaltend hoch, verweist aber auch auf Ermittlungserfolge. Allerdings steigt die Gefahr durch künstliche Intelligenz, weil dann zum Beispiel zeitgleich massenweise Attacken ausgeführt werden könnten.
Die Zahl derjenigen, die bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundesrats suchen, hat einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, den die zuständige Bundesbeauftragte Attermann heute vorgelegt hat. Demnach sind der Antidiskriminierungsstelle mehr als 11.400 Fälle gemeldet worden. In fast der Hälfte der Fälle geht es laut dem Bericht um rassistische Diskriminierung. Es folgen Benachteiligungen aufgrund von Behinderung und aufgrund des Geschlechts. Besonders betroffen seien Frauen. Sie würden Diskriminierung hauptsächlich am Arbeitsplatz oder bei der Jobsuche erfahren. Die niederländische Regierungskoalition ist im Streit über die Asylpolitik zerbrochen. Der Rechtspopulist Wilders hat erklärt, dass seine Freiheitspartei PVV das Vierparteienbündnis umgehend verlässt. Aus Den Haag, Ludger Kaczmierczak.
Geert Wilders hat hochgepokert und ist krachend gescheitert. Seinen Koalitionspartnern hat er die Pistole auf die Brust gesetzt. Sie sollten einen 10-Punkte-Plan zur Verschärfung der Asyl- und Zuwanderungspolitik unterzeichnen. Wilders wollte die Grenzen für alle Asylbewerber schließen und Flüchtlinge aus Syrien sofort zurück in ihre Heimat schicken. Dagegen sei nichts einzuwenden, so die konservativ-liberale VVD, die Zentrumspartei NSC und die Bauernpartei. Unterschreiben wollten die drei aber nichts. Ihr Argument, das stünde doch fast alles schon in der Koalitionsvereinbarung. Doch bislang waren die meisten Vorhaben der Ministerin an niederländischen oder europäischen Regeln und Gesetzen gescheitert.
Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist mit zwei Verfassungsklagen gegen den Bundestag gescheitert. Dabei ging es um die Ausgestaltung des Bundeswahlrechts. Das BSW kritisierte unter anderem, dass bei einem knappen Unterschreiten der 5%-Hürde rechtliche Möglichkeiten fehlten, Einspruch einzulegen. Außerdem beklagte das BSW die Regeln zur Reihenfolge der Parteien auf den Stimmzetteln. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verwarf beide Klagen jetzt als unzulässig. Das BSW war bei der Bundestagswahl mit nur wenigen 1000 Stimmen an der 5%-Hürde gescheitert. Der Berliner Senat will das Verfahren zur Genehmigung des Hochhausprojekts Urbane Mitte am Gleis-Dreieck-Park an sich ziehen. Ein entsprechender Beschluss soll bei der heutigen Sitzung der Landesregierung gefasst werden. Begründet wird das nach RBB-Informationen mit der außerordentlichen stadtpolitischen Bedeutung. Christina Torge, RBB 24.
Es geht um 7 Hochhäuser, die seit Jahren neben dem Gleisdreieckpark geplant sind. Allerdings sollen darin keine Wohnungen entstehen, sondern Büro- und Gewerbeflächen. Auch deshalb kämpft eine Berliner Bürgerinitiative von Anbeginn gegen das Projekt. Und auch der Bezirk Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg sieht den Plan kritisch und hat ihn nicht genehmigt. Einen Teil der Planungen für das Projekt hatte der Senat dem Bezirk bereits entzogen. Nun will er auch den Rest an sich ziehen.
In Cottbus laufen die Vorbereitungen für die Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrollieren derzeit, ob der Sperrkreis um den Fundort geräumt ist, wie eine RBB-Reporterin berichtet. Etwa 1800 Menschen mussten am Morgen ihre Wohnungen verlassen. Auch ein Hotel, eine Seniorenwohnanlage und eine Schule liegen im Sperrkreis. Der Hauptbahnhof ist seit dem Morgen gesperrt. Auch der Bus- und Tramverkehr ist teilweise eingeschränkt. Wenn alles nach Plan läuft, könnten die Sperrungen am frühen Nachmittag aufgehoben werden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ist es den ganzen Tag über freundlich mit viel Sonne und lockeren Quellwolken bei 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 20 und in Marzahn 22 Grad. In Pritzberg 18 und in Rüdersdorf 24 Grad. Morgen zunächst freundlich, im Verlauf dickere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter bei 25 bis 29 Grad. Die Zeit 12.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Stefan Aschwart im Studio, schönen guten Tag. 100 Milliarden Euro, diese Summe will der Bund aus dem Sondervermögen für die Länder und Kommunen in den nächsten Jahren ausgeben. Auf dem Kommunalkongress heute in Berlin geht es auch darum, wofür genau das Geld ausgegeben werden soll. Bundeskanzler Friedrich Merz, Gast auf dem Kongress, will eine bessere Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Er will die Bürokratie weiter abbauen und die Verwaltung modernisieren, um Bürger und Unternehmen zu entlasten. Aber dafür muss es, so der Kanzler, einen kompletten Mentalitätswandel geben.
Um es einmal sehr klar und deutlich zu sagen, wir wollen weg von der Misstrauenskultur, dass die Bürger, dass die Unternehmen grundsätzlich mit Misstrauen und dann mit einer entsprechenden Kontrolldichte begegnet werden. Wir wollen hin zu einer Kultur des Vertrauens, in der Annahme, dass Bürgerinnen und Bürger genauso wie Unternehmen sich in Deutschland grundsätzlich rechtstreu verhalten und eine hohe Eigenverantwortung wahrnehmen, auch in der Art, wie sie leben, in der Art, wie sie arbeiten und in der Art, wie sie ihre Unternehmen führen. Das ist ein grundlegender Wandel im Verständnis des Verhältnisses zwischen Staat und Bürger.
Sagt Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU, auf dem Kommunalkongress in Berlin. Das Verhältnis zwischen Staat und Bürgern soll also besser werden. In Berlin gibt es heute nicht nur den Kommunalkongress. In Berlin findet seit heute auch eine internationale Finanzinvestorenmesse statt, die Super Return International, das weltweit größte Privatanlegertreffen. Visit Berlin wirbt für die Konferenz und nennt sie gar die höchste Versammlung des Privatkapitals. Bis Freitag läuft die Veranstaltung im Hotel Intercontinental an der Budapester Straße nähe Zoo. Die NGO, Nichtregierungsorganisation Bürgerbewegung Finanzwende und andere Gruppen begleiten das Ganze heute mit einem Protest. Und für uns vor Ort ist Reporterin Annette Mier, schaut sich die Aktion an. Annette, was wird von den Demonstranten kritisiert?
Ja, Stefan, ich grüße dich erstmal. Also, dass sich private Geldgeber und Investoren, Investmentgiganten sogar immer mehr in soziale Bereiche drängen und diese für die Rendite auspressen würden. Dafür war hier auf dem Bürgersteig eben noch eine ganz kleine Demonstration von ca. 20 bis 30 Leuten.
Unser Leben, unser Zuhause, unsere Gesundheit, unser Acker.
Ja, Daseinsbereiche, die haben wir hier gehört, die werden genannt, aus denen offenbar immer öfter Profit gezogen wird. Der Gesundheitsbereich, der ist sehr stark betroffen. Das sagte mir Barbara Susek, die hier mitdemonstriert hat, aus der Verdi-Bundesverwaltung, zuständig dort für Pflegepolitik.
Dass immer mehr Investoren beispielsweise Arztpraxen in großem Stile aufkaufen, medizinische Versorgungszentren, Pflegeeinrichtungen. Und wenn wir über Pflegeeinrichtungen beispielsweise sprechen, können wir beobachten, dass bei Private Equity Investoren betriebenen Einrichtungen an den Personalkosten gespart wird. Also im Vergleich, wenn wir bei Alloheim schauen, das ist die größte private Pflegeheimkette, Nordic Capital ist dort drin, belaufen sich die Personalkosten auf rund 50%, bei einem gemeinwohlorientierten Unternehmen auf 70%. Deswegen sind wir der Meinung, dass Private Equity in der Gesundheitsversorgung nichts zu suchen hat.
Ja, und ganz interessant, mir selbst ist diese Konferenz relativ unbekannt, aber die Kundgebungsteilnehmer, die sehen sich hier circa 6000 Konferenzteilnehmern gegenüber aus der ganzen Welt, die Budapester Straße, die gleich einem regelrechten Investoren-Campus, blaue, graue, schwarze Businessanzüge, soweit das Auge reicht, vor allem Männer um die 40, 50, die zum Netzwerken angereist sind, sehe ich hier eine Art Speed-Dating für Kapitalanleger, erklärt Joachim Gerhardt von Finanzwende e.V.
Hier treffen sich die Branche der Private Equity Firmen, Finanzunternehmen, die sehr viel Geld einsammeln, dort mit komplette Unternehmen aufkaufen, sie umstrukturieren nach Finanzmarktlogik und sie dann nach wenigen Jahren wieder verkaufen für mehr Geld.
Am Straßenrand, da stehen an die 50 Tiny-Häuschen, also so kleine Bungalows, die man wegfahren kann. Und darin, da treffen sich Anbieter und Interessenten. Und auf der Speaker-Liste, das finde ich noch bemerkenswert, da stehen auch sehr bekannte Namen, wie der Sänger Bono von U2, der sich unter anderem ja für die AIDS-Hilfe engagiert als Investor. Meine Frage nochmal an Finanzwende, wo Bono draufsteht, da kann doch eigentlich nichts Schlechtes drinstecken, oder?
Bono, Serena Williams, letztes Jahr Björn von ABBA und Kim Kardashian war auch schon hier. Die sind nicht hier, um Aufmerksamkeit für diese Konferenz zu generieren, dass wir jetzt über diese Konferenz wissen, sondern die sind Stargäste für diese Branche selber. Die Konferenz heißt Super Return. Hier steht überall Super Rendite. Hier steht vorne We are Super. Also es geht hier wirklich um die Branche selber. Eine wirkliche Milliardärsmaschine. Also diese Branche hat wirklich viele Milliardäre kreiert in den letzten 20 Jahren. Mehr als Banken. Der Chef von Blackstone verdient 100-mal so viel wie der deutsche Bankchef Christian Sewing. Also deswegen geht es bei dieser Branche tatsächlich eher um sich selber.
Und den Super Return, also die Super Rendite, das jedenfalls meint Joachim Gerhardt. Sein Ziel ist es, diese große Konferenz hier in Berlin noch bekannter zu machen. Denn hier werden seiner Meinung nach Deals abgeschlossen, die uns alle betreffen. So die Kundgebungsteilnehmer.
Vielen Dank, Annette Miersch war das vom Bahnhof Zoo. Da in der Nähe Budapester Straße findet das weltweit größte Privatanlegertreffen statt und auch entsprechende Proteste. Auf Instagram, TikTok und anderen Social-Media-Kanälen kursieren jede Menge frauenfeindliche Ansichten, von schlichten Beschimpfungen über Fantasien männlicher Vorherrschaft bis hin zu extremem Frauenhass. Die Szene, die diese toxischen Männlichkeitsinhalte verbreitet, wird als Manosphere bezeichnet, also Männersphäre, und die haben jetzt der Freien Universität Berlin erstmals genauer untersucht. Anja Braun aus der ARD-Wissenschaftsredaktion stellt die Studie vor.
Das Forschungsprojekt der Freien Universität Berlin in Zusammenarbeit mit dem Institute for Strategic Dialogue beleuchtet das wachsende Netz an frauenfeindlichen Gruppen, die im Internet und auf Social Media aktiv sind. Beliebt bei jungen Männern sind zum Beispiel die sogenannten Pick-up-Artists, die sich häufig als Dating-Coaches präsentieren.
Die Tipps geben, die im Endeffekt darauf ausgerichtet sind, Frauen zu manipulieren und zum Beispiel deren Widerspruch zum Kennenlernen zu umgehen. Und im Hintergrund solcher Tipps steht häufig eine sexistische Vorstellung von Geschlechterbeziehungen. Und gerade in diesem Spektrum gibt es auch so eine Art fließenden Übergang zu Maskulinitätscoaches, die Probleme von Männern in verschiedenen Bereichen durch eine Stärkung einer dominanten Form von Männlichkeit lösen wollen.
Erklärt Politikwissenschaftler Dominik Hammer vom ISD, der maßgeblich an der Studie mitgewirkt hat. Pickup-Artists und Maskulinitätscoaches sind dabei nur zwei der Gruppierungen, die unter der deutschen Sammelbezeichnung Manosphäre zusammengefasst werden. Weitere bekannte Gruppierungen sind zum Beispiel die Incels, die nach eigener Aussage unfreiwillig im Zölibat leben und aufgrund ihrer Situation Hass auf Frauen entwickeln, und nicht zuletzt die Männerrechtler. Alle eint die Grundannahme,
dass es so eine Art Niedergang von Männlichkeit gegeben hat, also so eine Krisenerzählung, dass moderne Männer nicht mehr so stark sind wie früher oder dass sie verweichlicht sind.
Der Feminismus und die liberalen Gesellschaftsordnungen seien schuld daran, dass die Männer ihre Vorrangstellung verloren hätten und jetzt benachteiligt würden, heißt es. Die Pilotstudie zeigt auch, dass die Szene der extremen Frauenhasser im Netz stetig wächst. Doch was kann man dagegen tun? Zunächst müsste es EU-weit reguliert werden, dass extremer Frauenhass nicht weiter über diverse Internetplattformen transportiert werden darf, so die Forschenden. Neben Hilfsangeboten für betroffene Frauen halten es die Expertinnen und Experten auch für extrem wichtig, in der Bildungsarbeit frühzeitig über die frauenverachtenden Narrative aufzuklären, wie Dominik Hammer verdeutlicht.
Beispielsweise Aussagen wie, wenn eine Frau Nein zu dir sagt, ist das nur ein Test. Gleich zu sagen, nö, hier ist, warum das falsch ist. Oder diese Verweise auf evolutorische Erklärungen zu betrachten und einzuordnen, damit das eben nicht verfängt.
Und nicht zuletzt brauche es weitere und vertiefende Forschung, um Genaueres über Bedrohungslagen durch diese frauenhassenden Spektren in Erfahrung zu bringen.
Frauenfeindliche Posts und Influencer im Netz, die Wissenschaftsreporterin Anja Braun hat eine Studie dazu vorgestellt.
RBB 24 Inforadio Kultur.
In den 70er Jahren, also in meiner Jugend, war Susi Quattro eine Ausnahmeerscheinung. Bassistin, Sängerin und Frontfrau im Rampenlicht einer sonst männlich dominierten Rockmusikszene. Heute wird die Pionierin des Glamrock, 75 Jahre alt, unsere Korrespondentin in London, Franziska Hoppen, mit einem Porträt.
Das Jahr 1973 und die 23-jährige Susi Quattro tut etwas Ungewöhnliches. Nicht nur spielt sie selbst die Bassgitarre im knallengen schwarzen Lederjumpsuit, sie führt auch eine Band voller Männer an. Mit dem Song Can the Can schafft die junge US-Sängerin damals den internationalen Durchbruch. Auf der Bühne zu Hause ist sie da allerdings schon lange, denn dem Kind italienischer und ungarischer Einwanderer wurde die Musik in die Wiege gelegt.
I was weaned on performing and playing instruments.
Ich bin aufgewachsen mit Performances und Instrumenten. In der Familie haben wir alle mindestens 3 gespielt, konnten Musik lesen und schreiben. Als ich 7 oder 8 war, bemerkte ich bei unseren Aufführungen, wenn ich vorne stehe, wird es still im Raum und alle schauen mich an.
The room stopped and watched me.
Mit 14 gründete Quattro ihre eigene Band, The Pleasure Seekers. Und weil niemand die Bassgitarre spielen wollte, übernahm sie kurzerhand selbst. Ihr Vater lieh ihr das Instrument. Er gab mir eine 1957 Fender Precision, den Rolls-Royce unter den Bassgitarren. Von da nahm es seinen Lauf.
And it rolled on from there.
Ein britischer Produzent entdeckte ihr Talent, Quattro zog nach England und wurde zu einer der erfolgreichsten Rockmusikerinnen der 70er Jahre. Bis heute hat sie immer weitergemacht, mittlerweile rund 55 Millionen Alben verkauft und trotz des Erfolges auf so manchen Exzess anderer Rocklegenden verzichtet.
I was brought up Catholic.
Ich wuchs als Katholikin auf. Meine Mutter hat mir einen Weg vorgegeben. Ich bin zwar kein Engel, wer ist das schon, aber ich habe immer meinen Weg zurück nach Hause gefunden.
I always knew the way back home.
Oder, wie ihr Mann in zweiter Ehe sage, der deutsche Tourpromoter Rainer Haas, auf der Bühne sei sie wild, im echten Leben mild.
My husband always says you're the wild one on stage and the mild one when you come off.
My mixed emotions. Eines aber hat sich die Sängerin gegönnt. Den Ego Room nennt sie es. Einen Raum für das Selbstbewusstsein quasi. Unterm Dach ihres denkmalgeschützten Herrenhauses im englischen Essex. Da drin ist alles. Kleider, Gitarren, überall Bilder, Preise, CDs, alles, was ich jemals produziert habe. Auch Kopien ihrer insgesamt 7 Bücher dürften dort liegen. Erst im Januar brachte Quattro einen Roman heraus, der sich um Grabinschriften dreht, die begeisterte Friedhofsbesucherin in den letzten Jahrzehnten gesammelt hat. Ein Ende ihrer musikalischen Karriere sei aber noch lange nicht in Sicht. Auch in Deutschland gibt Susi Quattro in diesem Jahr zahlreiche Konzerte, auch mit 75 noch.
Our love is alive, and so we begin.
Ja, so klingt sie, Susi Quattro. Kann man kaum glauben, wird heute 75. Der Beitrag war von Franziska Hoppen.
RBB 24 Inforadio im Gespräch.
Was heißt heute Ostdeutsch? Was Westdeutsch? Für die einen prägende Lebenserfahrung, für die Jüngeren oft nur ein Begriff ohne Gefühl. Wie haben sich Identitäten seit der Wende verändert? Und was bleibt? Wo steht Ostdeutschland 35 Jahre nach der Einheit? Darüber diskutiert Harald Asel mit seinen Gästen heute um 18 Uhr in der Bundesstiftung Aufarbeitung. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
So, das war's von mir. Hier macht Michael Castricius weiter. Hallo, worum geht's?
Ach, ich bin ganz melancholisch. Draußen im Konferenzraum wird ein ganz alter Kollege, Wolf Siebert, verabschiedet gerade. Seit Jahrzehnten war er hier mit uns zugange und jetzt geht er in Ruhestand. Das ist schon ein komisches Gefühl.
Da gehe ich da mal raus, ein bisschen mitfeiern. Ich lasse dich hier mal ein bisschen moderieren. Und Kerstin Reinsch hat noch ein paar Tipps.
Dann dir guten Appetit.
Danke.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf der westlichen A10 Richtung Dreikafelland zwischen Großkreuz und Lees etwa 10 Minuten Stau an einer Baustelle. A11 Berlin Richtung Stettin zwischen Dreieck-Barnim und Bernau Nord Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Cottbus. Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe sind die Straßen rund um den Hauptbahnhof gesperrt. Der Zugverkehr in Cottbus ist bis voraussichtlich 16 Uhr eingestellt. Als Ersatz fahren Busse nach Drebkau, Karlau und Fetschau. Stadtverkehr Berlin. Geduld brauchen Sie auf der A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Kaiserdamm. Stockender Verkehr in Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee, Wiesbier und Bollenhammer Straße und in Neukölln auf der Hermannstraße.
Es ist 13 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius, einen schönen guten Tag. 360 Cybercrime-Fälle sind im vergangenen Jahr registriert worden in Deutschland, täglich 360. 131.000 insgesamt, eine erschreckende Zahl. Das geht aus der Statistik des Bundeskriminalamtes hervor, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Die Nachrichten Kerstin Reinsch.
Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Bundesinnenminister Dobrindt machte dafür auch die zunehmenden Hackerattacken aus Russland verantwortlich. Bei der Vorstellung des Lageberichts für 2024 sagte der CSU-Politiker, allein die wirtschaftlichen Schäden hätten sich auf fast 180 Milliarden Euro belaufen. Zwar habe es auch größere Ermittlungserfolge gegeben, aber gerade die künstliche Intelligenz biete Angreifern immer mehr Möglichkeiten. Bei den meisten Cyberangriffen werden Computer von Angreifern verschlüsselt und erst gegen Lösegeld wieder freigegeben. Bundeskanzler Merz und Innenminister Dobrindt halten daran fest, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Gestern hatte das Berliner Verwaltungsgericht im Fall dreier Somalier deren Zurückweisung als unzulässig erklärt. Aus dem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
Merz sagte auf einem Kongress des Städte- und Gemeindebundes, wir wissen, dass wir weiterhin Zurückweisungen vornehmen können. Das werde man auch tun im Rahmen des europäischen Rechts, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Deutschland zu schützen. Der Kanzler räumte ein, die Gerichtsentscheidung enge die Spielräume dabei möglicherweise etwas ein. Aber die Spielräume seien nach wie vor da. Welche Spielräume er damit konkret meint, sagte Merz nicht. Auch Innenminister Dobrindt stellte klar, wir glauben, dass wir im Recht sind, Zurückweisungen auch von Asylsuchenden finden weiterhin statt. Dobrindt sprach von einer Einzelfallentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Er sieht keine Signalwirkung auf die Asylpolitik der Bundesregierung.
Die Regierung in den Niederlanden steht vor dem Aus. Der Rechtspopulist Wilders teilte mit, dass seine Freiheitspartei PVV die Viererkoalition verlässt. Er begründete das damit, dass die anderen Parteien die Asylpläne der PVV nicht unterstützten. Wilders hatte in der vorigen Woche die Koalitionspartner aufgefordert, einen 10-Punkte-Plan zu unterzeichnen. Er sieht unter anderem vor, die Grenze von der Armee bewachen zu lassen und alle Asylsuchenden abzuweisen. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor rund 9 Monaten die Regierungsgeschäfte übernommen. Es war erst zustande gekommen, nachdem Wilders darauf verzichtet hatte, Ministerpräsident zu werden. Der neue Wehrbeauftragte des Bundestags Otte ist dafür, die Rückkehr zu einem verpflichtenden Wehrdienst vorzubereiten. Die Bundeswehr brauche deutlich mehr Personal. Man müsse umschalten.